Wir wollen uns auch von niemandem verunsichern lassen. Das ist ja was, was viele verunsichert, weil wenn ihr euch mal umschaut, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber nach allem, was ich so mitkriege in der Gemeindelandschaft, sind das sehr viele, die das so massiv einfordern, dieses der Obrigkeit untertan. Ne? Ich finde das hier bildlich auch ganz treffend ausgedrückt. So stellen sich das viele ja vor. Ne? Lasst euch nicht verunsichern. Ihr kennt die Story von Elia. Und Elia hat eine Tat getan, also wenn man sich das vorstellt, das ganze System konfrontiert und gegen die falschen Propheten, hunderte falsche Propheten, gesagt, macht doch ihr hier mit dem Stier, macht doch, was ihr wollt, vielleicht schläft euer Gott. Also wer voll des Glaubens das System konfrontiert und auch einen großen Sieg errungen fürs Reich Gottes. Doch was war danach? Danach, ja, Ginsterbusch-Depression, genau. Und naja, was hat ihn, er hat es immer wieder durchblicken lassen, was hat ihn da bewegt? Er hat gesagt, er ist alleine. Er hat gesagt, ich bin der Einzige, ich bin alleine übrig geblieben. Und das ist genau das, was auch heute vielen eingeredet werden soll. Deswegen ist es gut, dass ihr hier diese starke Gemeinschaft habt, dass ihr hier wisst, ihr seid nicht alleine. Aber es gibt in anderen Regionen in Deutschland, weiß ich nicht, ich kann es nicht genau sagen, aber mir sind jetzt nicht so viele Gemeinden bekannt, die sich jetzt hier so positioniert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und viele fühlen sich alleine. Viele fühlen sich vielleicht wie Elia unterm Ginsterbusch. Ne? Aber der Punkt ist, der Herr hat gesagt, ich habe 7000, die die Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und ich glaube, auch in dieser Zeit, auch in unserem Land, gibt es mehr, als du vielleicht gerade denkst. Und der Herr wird große Dinge tun. Und es ist erstmal nicht wichtig, wo die Mehrheit ist, also die zahlenmäßige Mehrheit, weil Elia hat das so empfunden, weil er natürlich in der zahlenmäßigen Minderheit war, aber die 7000 Mann, von denen wusste er nichts. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, was Gott tun will in dieser Zeit. Und wir sollen uns auf keinen Fall entmutigen lassen, nur weil da jetzt irgendwelche Gruppierungen so einfach ihre Show, ihr religiöses Programm weiterlaufen lassen, so von der Welt her gesehen, da vielleicht auch Erfolg mit haben. Ich weiß, auch das verunsichert einige. Warum läuft das denn bei denen so? Ja? Ich glaube, das braucht uns alles nicht verunsichern, denn wir haben ja gerade gehört von dem Hirten, der das alles sieht. Und was meint ihr, was passieren wird, wenn der Hirte hier auftritt? Wird er das wirklich gutheißen, dieses hier seit der Obrigkeit untertan und alles, was da so dranhängt? Ich glaube nicht. Deswegen wichtig ist unsere Treue in dieser Zeit. Und egal, wie lange das jetzt noch geht, das ist, wie gesagt, das sind ja Fragen, die euch bewegen. Egal, wie lange das jetzt noch geht, ist erstmal nur wichtig, dass wir treu sind und dass wir, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, von den verlorenen Söhnen, dass wir den Vater repräsentieren. Wenn du also siehst, dass jemand sich für einen anderen Weg entschieden hat, auch zum Beispiel aus deiner Familie oder aus deinem Umfeld von deinen Freunden oder aus deiner ehemaligen Gemeinde oder wie auch immer, du machst es wie der himmlische Vater in dem Gleichnis. Du stehst jeden Tag am Rande dieses wunderbaren Anwesens, denn sonst hätte er nicht direkt den Sohn kommen sehen. Du stehst jeden Tag und wartest. Und ja, die Frage, die du dir eigentlich stellen musst, ist, was würdest du tun, wenn die jetzt vor dir stehen und sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben, ob du ihnen vergeben kannst? Ich weiß, viele sagen, sie würden sich einfach freuen und die in den Arm nehmen. Das ist gut. Denn genau das hat der himmlische Vater ja auch gemacht. Solange wir diese Herzenshaltung bewahren, glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Müssen wir einfach weitergehen in dieser Zeit. Weitergehen, auch wenn viele einen anderen Weg gehen. Aber wir sehen das ja immer wieder durch die Bibel, nicht nur bei Elia. Wir sehen es immer wieder erstmal, das, was Gott tun will, tut er mit einer relativ überschaubaren Gruppe. Aber die Auswirkungen sind genial. Und du musst dir über diese Zahlenverhältnisse keine Gedanken machen. Denn Wahrheit ist nichts, was irgendwie mehrheitsfähig oder so abstimmungsmäßig wäre, sondern Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Und solange du ihm treu bist und ihm folgst, hast du alles richtig gemacht. Und was die anderen machen, ist erstmal eine zweite Frage. Ja? Deswegen auch da, weiß ich, ist ein großes Thema für viele, aber ihr müsst vor den Thron Gottes gehen, in das Angesicht seiner Herrlichkeit, einfach sagen, Herr, ich bringe dir diese Menschen, ich übergebe sie komplett dir. Und wie gesagt, wenn es deine Familie ist, Ehepartner, Kinder, Eltern, was auch immer, laut aussprechen, ich übergebe sie komplett dir, Jesus, und ich lasse sie los. Und ich danke dir, dass du an ihnen wirkst, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir das tun, geben wir dem Wirken Gottes Raum, so wie es in Römer 12 steht. Gebt Raum dem Zorn, gebt Raum dem Wirken Gottes. Ja? Das ist mir einfach auch noch auf dem Herzen jetzt gerade gewesen. Ich glaube, das ist für einige gerade wichtig. Aber jetzt lass uns nochmal in die Bibeltexte einsteigen. Wir haben uns ja schon vorhin Römer 13 angeguckt und ich hoffe, dass wir schon so eine gewisse Vorstellung haben, was Paulus uns da eigentlich sagen will. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Autor, nämlich Petrus. 1. Petrus 2 ab Vers 13. Halleluja. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtungen um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn, Vers 14, oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun, Vers 15. Denn also ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, Vers 16. Als Freie und nicht die Freiheit zum Deckmantel, die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Okay, bleiben wir ruhig da mal stehen und lasst uns jetzt nochmal zu Vers 13 zurückgehen. Okay, also, das, was wir uns jetzt angucken, finde ich persönlich mega spannend. Denn Petrus und Paulus sind ja erstmal zwei ganz unterschiedliche Typen. Und die sind da also auch an ganz unterschiedlichen Orten unterwegs gewesen. Und die haben sich mit Sicherheit nicht abgesprochen, als sie ihre beiden Briefe geschrieben haben. Und was ich jetzt total bemerkenswert finde, auch bei Petrus haben wir das Ding mit dem Gehorsam. Das, was wir gerade bei Paulus hatten. Ihr seht vielleicht schon, wenn ihr genau hinguckt und euch das gemerkt habt, hier steht was von unterwerfen. Und das ist tatsächlich wieder richtig übersetzt von der Elberfelder. Und Petrus in seinem Brief macht es genau wie Paulus. Und ich glaube und bin mir sicher, die haben sich nicht abgesprochen, sondern die sind beide geführt worden vom Heiligen Geist. Die Bibel ist das Wort Gottes. Der Autor ist der Heilige Geist. Die Schrift ist geistgehaucht oder gottgehaucht, so steht es im Timotheusbrief. Also vom Heiligen Geist eingegeben und er ist letztlich der Autor. Und da ist es auch klar, dass der Heilige Geist zu denselben Themen auch durch andere Autoren letztlich genau dasselbe sagt. Und das finde ich aber nochmal so eine ganz spannende Bestätigung, dass hier sogar bis in die Worte rein dasselbe steht. Und das möchte ich euch gerne kurz zeigen. Wieder diese gleiche Geschichte mit Gehorsam. Ganz kurz, einmal gehen wir durch den Petrusbrief und ich fange mal an, 1. Petrus Vers 1, gleich erster Vers und dann den zweiten. Genau, Kapitel 1 einmal. Jawohl. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und jetzt genau, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Hier habt ihr wieder das Wort Gehorsam, Gehorchen. Ne? Das hatten wir gerade schon. Jetzt gehen wir mal weiter. Nur ein paar Verse weiter, 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit. Das klingt ganz ähnlich wie bei Paulus in Römer 6. Und wie gesagt, Petrus, Paulus, ganz unterschiedliche Orte, ganz unterschiedliche Situationen, haben sich definitiv nicht abgesprochen. Und jetzt gehen wir noch ein paar Verse weiter. 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen gereinigt habt, wodurch? Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Zu ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Halleluja. So, jetzt springen wir mal ins dritte Kapitel. 1. Petrus 3, Vers 6. wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. So, also Petrus' Brief ist viel kürzer, aber wir sehen viermal Gehorsam in drei Kapiteln, ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Auch er schreibt Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam und gehorcht. Und ihr merkt schon wieder, das passt jetzt wieder nicht in Kapitel 2, da haben wir wieder was anderes und wahrscheinlich ahnt ihr es schon, er verwendet hier genau dasselbe Wort wie Paulus, nämlich hypotasso. Vielleicht erinnert euch noch, das war das mit der weißen Fahne. Das war das, wo es hieß, keine Gewalt. Und das gebraucht er in 1. Petrus 2, Vers 13. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtungen um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberherrn. Jetzt gehen wir mal weiter, Vers 14. Oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden. Und jetzt, guck mal hier, wofür sind die eigentlich da, die Statthalter? Was haben die eigentlich für eine Aufgabe? Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Das ist bei Petrus hier ein bisschen komprimierter, aber es ist wieder genau dasselbe, was wir gerade hatten. Keine Gewalt gegen die Statthalter, gegen die Behörden, gegen die Obrigkeit. Denn die haben eigentlich die Funktion, Gutes zu fördern, Böses zu bestrafen. Wie gesagt, diese Staatstheorie, sage ich mal, von Paulus, die kommt da jetzt nicht vor, aber so ein bisschen haben wir tatsächlich Anklänge, wenn wir mal weitergehen. Vers 15. Denn also ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweige bringt, so ähnlich wie Paulus ja auch gesagt hat. Also, hey, reines Gewissen, folgt Jesus nach, tut gute Dinge und ihr werdet Lohn und Ruhm und Ehre haben. Halleluja. So, und jetzt Vers 16. Als Freie. So, und jetzt haben wir schon wieder eine interessante Thematik, die auch bei Paulus war. Als Freie und die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Also, als Freie. Das heißt, wenn wir jetzt genau hingucken, wem gegenüber sind wir wieder frei und wem gegenüber sind wir hier Knechte? Er sagt hier in dem Land, in der Gesellschaft, wo ihr als Botschafter seid, tut Gutes und tut das als Freie. Okay? Also im Prinzip auch hier wieder, euer Körper, denkt dran, das ist bei Paulus ein bisschen ausführlicher, euer Körper gehört Gott. Im Geist seid ihr mit Gott verbunden. Nur die Seele soll sich unterwerfen. Ihr seid frei. Das heißt also gerade eben nicht dieses Unterwürfige, gerade nicht dieses Duckmäuserische. Und wem gegenüber sind wir Knechte? Ja, wörtlich übersetzt steht da sogar Sklaven Gottes. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind Sklaven Gottes. Okay, also diesem System gegenüber bist du frei. Nur eine Einschränkung, und die ist logisch, haben wir in Vers 13, keine Gewalt. Ja, dem System gegenüber bist du frei. Du bist als Botschafter hier. Aber Achtung, Warnung, auch von Petrus, keine Gewalt, unterwerft euch, ne, das Wort mit der weißen Flagge. So, aber dieselbe Einschränkung wie bei Paulus, das ist nämlich tatsächlich so ein Ding, das ist ein Problem auch in unserer Zeit, nämlich wenn jemand die Freiheit, also kennt sich halt das Thema, die Freiheit in Christus, die kann missbraucht werden. Davor werden wir gewarnt im Judasbrief, Titus, im Titusbrief auch, denn, oder zum Beispiel auch im Römer 6, was wir gerade hatten, Paulus schreibt ja, ja, was denn jetzt? Sollen wir jetzt wegen dieser übermäßigen Gnade, sollen wir jetzt sündigen, damit die Gnade noch mehr Übermaß nimmt? Natürlich nicht, das sei ferne, sagt Paulus. Oder eben in Titus sagt er, die Gnade ist erschienen, Jesus, die Gnade ist erschienen, uns zu erziehen. Titus 2, Vers 11 und 12. Oder eben hier von Petrus, wir sollen diese Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit haben. Und wie gesagt, Judasbrief ist da auch noch sehr knackig, vor allem die Verse 3 bis 4. Es gibt nämlich solche, die das Ganze missbrauchen. Ja, vielleicht können wir, ich glaube schon, wir sollen uns das mal einmal angucken. Vielleicht können wir einmal Judas Verse 3 bis 4. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen, jetzt Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ne? Welche die Gnade Gottes verkehren in Ausschweifung, welche sagen, ja, mach ruhig, was du willst. Ne? Also das ist das, wo an ganz verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder gesagt wird, das natürlich auf keinen Fall. Und dann vielleicht nochmal Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, jetzt Vers 12. Und sie unterweist uns, andere übersetzen, sie erzieht uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnet, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Halleluja. So, und jetzt zurück zu 1. Petrus 2, Vers 17. Also, wir sind frei. Das hier, ich weiß auch nicht, also, ich habe den Eindruck, das wird manchmal übersehen, ne? Hier das mit den Freien. Als wird das da gar nicht stehen, aber es ist doch ganz klar, worauf sich das bezieht, das mit dem Freien. Ja? Wie es hier übersetzt wird, unterwerft euch, ne? Königen, Statthaltern und so weiter, als Freie. Okay? Also, keine Aggression, keine Gewalt, keine Molotow-Cocktails, was auch immer. Machen wir nicht. Wir tun Gutes, hat er gesagt, wir überführen sie auch dadurch. Aber das machen wir nicht, weil wir gezwungen sind, sondern wir machen das als Freie. Und die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben. Also wir nutzen unsere Freiheit nicht aus, wir missbrauchen die nicht, sondern wir machen das einfach, weil wir es ja auch auf dem Herzen haben. Und Knechte sind wir, aber wörtlich steht da Sklaven. Sklaven sind wir von Jesus. Und hier ist wieder genau dasselbe, das ist wieder, also das ist ganz klar, hier ist es ja wörtlich, Sklaven, da wird das angespielt, auf das angespielt, was auch Paulus zum Ausdruck bringt in 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass ihr um einen Preis erkauft seid, dass euer Körper nicht euch selbst gehört? Mit einem Preis erkauft ist genau dieses Ding gemeint vom Sklavenmarkt. Wenn jemand damals auf den Sklavenmarkt gegangen ist und, sagen wir mal, der hat da Mitleid gehabt mit den Sklaven, die da gehalten werden wie Vieh, wenn er die befreien will, was muss er machen? Er muss einen Preis für sie zahlen. Wir sind aber nicht mit Silber oder Gold erkauft worden, sondern mit dem Blut des Lammes Jesus Christus. So, das heißt, wir sind Sklaven Gottes geworden. Unser Körper gehört nicht uns selbst, sondern Gott. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sollen Gott mit unserem Körper Ehre machen und selbstverständlich als Sklaven Gottes im Geist, wem dienen wir? Natürlich dem Herrn. Das heißt, hier haben wir etwas komprimierter wieder genau dieselbe Aussage, die wir bei Paulus auch finden. Und das finde ich richtig bemerkenswert. Petrus, ein völlig anderer Mann, völlig andere Geschichte, sagt hier letztlich genau dasselbe. Und das, also ich persönlich finde das richtig spannend, wenn man da guckt, und die Übereinstimmung ist sogar bis in die Worte hinein, die einzelnen Worte, die er hier gebraucht. Petrus und Paulus also überhaupt kein Widerspruch, sondern sie ergänzen und bestätigen sich, und es heißt ja auch, aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll alles bestätigt werden. So, jetzt gucken wir uns nochmal Titus an. 3 Vers 1. So, hier ist jetzt ein Ding, das kann einen ja jetzt stutzig machen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit gelesen, Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam und dann bei dem Thema nix mit Gehorsam und jetzt steht hier auf einmal was von Gehorsam. Also jetzt, wenn man nur die deutsche Bibel hat, ist diese Stelle tatsächlich am schwierigsten zu erklären. Ich kann halt vorwegnehmen, diese Nuancen kommen hier nicht so ganz raus. Hier steht nämlich tatsächlich nicht das Wort für Gehorsam in dem Sinne, wie wir es kennen. Dazu gleich mehr. Also, erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein. Das ist schon mal gut. Das Wort kennt ihr wahrscheinlich bereits. Ihr ahnt wahrscheinlich, was da steht. Hier steht nämlich nichts davon Gehorsam, nämlich Hypotasso. Also schon wieder dasselbe Wort, erinnere sie, keine Gewalt anzuwenden. Gegen die Obrigkeiten, Gewalten oder wie auch immer das da übersetzt wird, kann man auch mit Statthalter und je nachdem. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf einsteigen, das ist jetzt gerade nicht der Punkt, sondern es geht um das Ding mit dem Gehorsam. Also erinnere sie Obrigkeiten, Gewalten, sich zu unterwerfen, eben auf jeden Fall erinnere sie daran, keine körperliche, brutale Gewalt auszuführen gegen diese, von denen sie sich vielleicht unterdrückt fühlen. Ne, das Thema, was die Israeliten im ersten Jahrhundert richtig beschäftigt hat. Also das war das, was die Gesellschaft damals beschäftigt hat. So, jetzt was ist mit dem Gehorsam? Sie sollen also untertan sein und sie sollen gehorsam sein, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Okay. Ja, jetzt komme ich nicht drum rum, ich muss mit euch wieder ins Griechische gucken. Das Wort, das da steht, ist Petacheo. Ich möchte es mal so ausdrücken. Es gibt im Deutschen ja auch die Möglichkeit, du kannst etwas sehr stark ausdrücken. Ne? Sei gehorsam, tu das, mach das. Ja? Das ist das Wort gehorchen, Hyperkur. Oder man kann etwas sehr dezent, vorsichtig ausdrücken und sagen, ich möchte es dir nahelegen, dass du deinem Vorgesetzten in guten Dingen Folge leistest. Und das steht da tatsächlich im Griechischen. Das kommt hier im Deutschen leider nicht so raus. Deswegen gucken wir uns das einmal ein bisschen genauer an. Also, Nadine ist leider schon unterwegs, aber ich kriege das auch hier hin mit dem Buch. Kleinen Moment. Nee, alles gut. Ich blätter das einmal auf. Ja, nee, das geht schon. Ich mache so. Ja, alles gut. So, also, ich mache einfach so. Passt. Gut. Ach, jetzt bin ich noch bei Petrus, sorry. Also, der Brief an Titus. Und zwar jetzt geht es um dieses Wort, was jetzt hier mit Gehorsam übersetzt wird. Und das ist halt im Griechischen Petacheo. Und das ist wieder so ein zusammengesetztes Wort. Und das ist wichtig, dass man sich das genau anguckt, damit man den Unterschied zu diesem Gehorchen versteht. Weil eben gerade dann nicht gehorchen steht in dem Sinne. Also, wenn du jetzt wieder so ein Lexikon zur Hand nimmst und dir diese Begriffe anguckst, also es sind nämlich zwei, einmal ist das Peto und einmal dann Arche oder Archeo. Das ist das Wort, was öfter vorkommt für Herrscher, Statthalter, ja. Das ist dieses Wort, was man eben auch übersetzen kann, Herrscher, Fürst, Oberster, Gebieter, Anführer, aber auch Behörden, Statthalter oder sogar Besitzer. Das ist dieses Archeo. So, jetzt, was ist denn mit diesem Peto? Wenn wir da jetzt gucken, was da steht, findet man folgende Grundbedeutung. Für Peto finden wir, sich durch Bitten zu etwas überreden, bewegen oder überzeugen lassen, sich besänftigen lassen, überredet oder überzeugt werden, dann von der Grundbedeutung das Zentrale eigentlich Folge leisten, dann noch sich in etwas fügen oder sich zur Ruhe begeben. Ne? Folge leisten, sich besänftigen lassen. Also ihr merkt, das ja, wird leider so grob oft mit Gehorsam übersetzt, aber das geht schon in eine andere Richtung. Okay? Das heißt, dieses Wort ist schwächer von seiner Aussage als gehorcht. Das ist schon mal das Erste, was wir verstehen müssen. Und jetzt wird das noch weiter eingeschränkt. Das ist jetzt hier auch mit der Übersetzung so ein Ding. Jetzt steht hier einfach, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Da ist ja die Frage, was soll das eigentlich heißen? Was genau, das ist jetzt meistens als so ein Anhängsel übersetzt. Ne? Also Paulus sagt, erinnere sie, das heißt, die haben das schon mal gelehrt bekommen auf Kreta, ne, die Gemeinden, wo Titus ist, erinnere sie, Obrigkeiten, Gewalten, Untertat zu sein. Das haben wir ja mittlerweile schon öfter gehabt. Ne? Keine Gewalt, Hypotasso. Und jetzt erinnere sie, Gehorsam zu leisten. Und dann kommt oft noch so als Anhängsel, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und ich finde, wenn wir es verstehen wollen, den Sinn, der hier eigentlich rüberkommen soll, das, was eigentlich gesagt wird, ist aus meiner Sicht, sie sollen Folge leisten. Und wie machen sie das? Und jetzt denkt euch mal ein Indem dazu, dann macht das Ganze auf einmal Sinn. Sie sollen keine Gewalt ausüben, logisch, aber auch den Vorgesetzten Folge leisten, indem sie zu jedem guten Werk bereit sind. Okay, so, und jetzt hast du schon wieder diese Einschränkung. Und das hast du jedes Mal, wenn es um das Thema geht, bei Römer 13 am allerdeutlichsten, habe ich ja schon gesagt, die Seele, das ist das Allerklarste. Und dann nochmal die Anspielung auf das Wort von Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber auch hier hast du aus meiner Sicht diese klare Einschränkung, nämlich das Ganze gilt in dem Punkt, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und das ist ja auch nur logisch, denn wir sollen ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sollen Gutes nicht böse und Böses gut nennen. Was wäre also zu tun, wenn der Vorgesetzte befehlen würde zu lügen? Ist eigentlich logisch, oder? Dass wir natürlich nicht Folge leisten, denn von Gehorsam ist auch hier keine Rede. Und der Punkt ist interessant, also ist aus meiner Sicht komplett logisch. Wenn wir das überlegen, wenn wir diese Einschränkung sehen, ne, dann wird das aus meiner Sicht schon ziemlich dünn mit Befehlen, die wir überhaupt noch befolgen müssen. Ne? Nämlich, sie müssen zu einem guten Werk führen. Schau mal, was ist denn oft die Ansage? Lügen ist tatsächlich oft ein Befehl. Leute unter Druck setzen, manipulieren, bedrohen, einschüchtern. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt nur von Behörden, das kann man auch im Gemeindekontext sehen. Ne? Also nur mal so am Rande. Also der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, die Bibel widerspricht sich nicht und das wird oft so, auch dieser Vers, sehr plakativ. Ja, erinnere sie, Gehorsam zu leisten, da steht's doch. Immer so plakativ, ohne das überhaupt zu reflektieren. Wenn man genau hinguckt, hält das keiner Überprüfung. Wir haben angefangen mit dem Wort Gottes zu sagen, was ist die grobe Linie des Wortes Gottes? Wer sind die Glaubenshelden? Antwort, die, die sich widersetzt haben. Und zwar kühn und tapfer, mit friedlichen Mitteln, so wie die ersten Apostel, die ersten Jünger, haben einfach weitergepredigt, haben einfach weitergemacht. Haben sogar den Herrn um noch mehr Freimütigkeit gebeten. Das ist sowieso, also Apostelgeschichte 2, wenn ihr euch das mal angucken wollt, und natürlich dann weiter 3, 4, das entwickelt sich bis Kapitel 5, diese ganze Story, also Kapitel 3 dann, wo diese Heilung ist von dem Bettler da an der schönen Pforte. Und die Jünger, Johannes und Petrus, die kriegen dann so richtig Gegenwind von der Obrigkeit. Ne? Dann kommt die Tempelpolizei und so weiter. Dann werden sie verhört und werden sie weggeschickt. Dann gehen sie zu ihren Brüdern und sicherlich auch zu den Schwestern. Und dann erzählen sie, was passiert ist. Und jetzt finde ich das so interessant, wie die erste Gemeinde in Jerusalem reagiert. Sie sagen also, das und das ist passiert, man hat uns verboten, in dem Namen Jesus zu sprechen. Und dann lesen wir, dass einmütig die Gemeinde die Stimme erhob, das heißt, für die gab es nicht den geringsten Zweifel, was jetzt zu tun ist. Und dann haben sie einen Psalm zitiert. Dann haben sie Psalm 2 zitiert. Und das finde ich total interessant. In Psalm 2 geht es nämlich darum, ja, um es jetzt mal verkürzt zu sagen, dass sich die Mächtigen dieser Welt besonders gerne für die antichristliche Agenda bereitstellen, sage ich mal jetzt mal ganz verkürzt. Ne? Die Mächtigen missbrauchen ihre Gewalt und rotten sich zusammen gegen den Gesalbten des Herrn, Gesalbter, Messias, Christus, natürlich Jesus. Ja, also die Antichristen, die gegen Christus. Sie zitieren also Psalm 2 mit dieser Aussage und sagen, Herr, gib uns noch mehr Freimütigkeit, dass wir uns dem entschieden widersetzen können. Das war die Reaktion von den ersten Jüngern. Also wenn man sich diese ganzen Geschichten im Wort Gottes anguckt, immer wieder diese Aussage. Die Glaubenshelden sind eben nicht die, die angepasst und unterwürfig waren. Deswegen, was für eine verdrehte Lüge in unserer Zeit. Das wird ja als Tugend hochgehalten. Es wäre besonders toll, wenn man angepasst und schweigsam wäre. Das ist komplette Lüge. Das ist verdrehte, dämonische Lüge. Und diejenigen, die dann sagen, Moment mal, hier läuft was ganz falsch, das sind dann die Rebellen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Spruch, ihr werdet Rebellen oder so, ne? Das ist das, ne? Hast du noch nie gehört? Okay. Das freut mich. Ja? Aber ihr kennt sicherlich, ich bin sicher, dass ich kenne es zumindest. Das ist ja das, die Mainstream-Pastoren rümpfen ja die Nase, wenn überhaupt jemand aufsteht und sagt, das ist falsch und das geht in eine komplett falsche Richtung. Übrigens, Leute, schaltet den Fernseher aus, denn ihr werdet von vorne bis hinten belogen in den Nachrichten. Wenn man sowas sagt, dann sind das die Rebellen. Das sind dann, ne, da kommt dann ganz schnell das mit der Ausgrenzung aus dem erlauchten Kreis der Pastoren. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Ja, genau, aber es soll negativ dargestellt werden. Ne? Ist richtig, also ne, grundsätzlich nur der Punkt ist, wie sieht Gott das Ganze? Und ich glaube schon, Gott schätzt die Treue der Menschen, die in den Zeiten, in denen herausfordernde Dinge passieren, für die Wahrheit Gottes aufstehen. Ich meine, Luther hätte, das wird ihm zumindest zugeschrieben, sinngemäß mal so gesagt, ne? Wenn du alle Wahrheiten des Wortes Gottes verteidigst, aber du verteidigst nicht den einen Punkt, der gerade angegriffen wird, dann verteidigst du eigentlich gar nichts. Ne? Und gewisse Dinge, wo die sich jetzt hinstellen, erfordert keinen Mut, sich dann hinzustellen und sagen, macht mal alles mit oder keine Ahnung, über in Anführungsstrichen Umweltschutz zu predigen oder was auch immer. Ja, wo man genau weiß, man hat den Applaus der Gesellschaft, zumindest dieses Mainstreams sicher. Ne? Das erfordert keinen Mut und das ist auch keine Herausforderung, sich dann dahin zu stellen. Man stellt sich dann gerne so sah, als wäre man dann der mutige, tolle, Einflussnehmende, der jetzt alle auf Linie bringt. Aber ich glaube, das ist wirklich satanische Verdrehung. Ich glaube wirklich, wir müssen schauen vom Wort Gottes her, was Gott schätzt, welche Eigenschaften er an den Männern und Frauen Gottes der vergangenen Zeit schätzt. Und ich sehe da von vorne, von Mose bis zur Offenbarung, Antipas hatten wir heute Nachmittag gehört, immer wieder denselben Punkt. Es waren die, die gesagt haben, ich mache nicht mit. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich folge Jesus und ich lasse mich nicht zu Kompromissen hinreißen. Und es hat sich bis heute nichts geändert. Man muss eigentlich nur gucken, was der Mainstream dann in der Gemeindelandschaft sagt. Und wenn man sich dem entgegenstellt, ist man eigentlich sehr wahrscheinlich schon in einer guten Richtung unterwegs. Das ist zumindest meine Einschätzung. Also diese ganzen Bibelstellen, die wir uns jetzt angeguckt haben, die sind, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist oft einfach als billige Ausrede verwendet worden. In den Gemeinden waren oft Menschen mit, die haben was erkannt, ob es jetzt eben Gabe der Geisterunterscheidung war oder sie einfach schon Dinge, Hintergrundwissen hatten über Dinge, die laufen und die haben dann ihre Leiter damit konfrontiert. Das ist in fast jeder Gemeinde passiert. Und wenn du überlegst, wenn jetzt ein Leiter, meistens passiert das unterbewusst, wenn jetzt ein Leiter einfach für sich unterbewusst oder so entschieden hat, er will auf jeden Fall seinen Job nicht verlieren, will nicht unangenehm auffallen, will nicht aus dem Kreis der Pastoren rausfliegen. Und jetzt kommt jemand aus seiner Gemeinde mit so einer Erkenntnis und sagt, pass mal auf, Pastor, hier ist Lüge im Spiel, wir dürfen da nicht mitmachen, wir sollten uns weiter treffen und zur Not halt auch heimlich, wie auch immer. Ja? Und jetzt überlegt mal, wenn jemand schon vorher innerlich so eine Entscheidung getroffen hat, auf keinen Fall diesen Weg zu gehen, wird er dann diese Anfrage im Geist prüfen, so wie es heißt, prophetische Rede verachtet nicht, alles aber prüft und das Gute behaltet? Oder wird er seelisch-fleischig damit umgehen? Und wird er sagen, nee, lass mal, außerdem, wir sollen doch hier den, also Kritik an der Regierung geht schon mal gar nicht, wir sollen ja gehorsam sein, hast du ja hier gesehen. Ne? Und ich glaube, dass das in vielen, vielen Gemeinden genauso gelaufen ist. Und ich halte es tatsächlich für gefährlich, wenn man sich dann, jetzt haben wir ja gesprochen, wieder da so unterordnet, so einordnet. So, ja, ist zwar nicht schön, die haben ihre Meinung zwar immer noch nicht geändert, aber ist halt ganz nett dann da mal in der Gemeinschaft sein. Nicht mehr so dieses gegen den Strom schwimmen. Das ist halt das, was viele Menschen dann teilweise auch für sich entschieden haben. Und da möchte ich vorwarnen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Denn ich glaube, diese Zeit ist dafür da, uns vorzubereiten auf die nächsten Dinge, die kommen. Ne? Und das führt uns jetzt letztlich auch zu dieser Frage, wir haben ja einige Fragen hier auch gestern aufgeschrieben, ich weiß, einige von euch waren da noch nicht. Muss mal gucken, ob das mit dem Mikro geht. Wie geht man mit den Leitern um? Wie kann man mit anderen Christen sprechen? Was ist mit den verschiedenen Lagern unter den Gläubigen? Die einen sind staatshörig, die anderen nicht staatshörig. Und dann haben wir auch die Frage gehabt, wie kann es zu Einigkeit unter den Christen kommen? Oder Einheit. Und bei dem Punkt möchte ich uns mal an was erinnern. Ich bin sicher, ihr habt das schon alle erlebt. Ihr seid irgendwo hingegangen, habt die Leute vielleicht noch nie gesehen und habt euch mit denen unterhalten oder ausgetauscht oder wart im Lobpreis im Gebet und ihr merkt einfach, da fließt es, Da muss man sich nicht verstellen, da ist eine Einheit da, sag ich mal. Ich hoffe, ihr habt das schon mal erlebt, das ist nämlich toll. Das ist Nadine zum Beispiel, kurz nachdem sie sich bekehrt hatte, das kannte sie noch gar nicht so, das war eben 2014 und wir waren da eben bei Christen, die kannten wir vorher nicht, wir hatten irgendwie für einen Lobpreis was abholen wollen, ne? Und Nadine sagte ihnen zu mir, das war total erstaunlich für sie, sie fühlte sich denen so vertraut, obwohl sie die noch nie kannte, noch nie gesehen hat und so. Da war gleich so eine Basis da. Und das ist wunderbar. Und das ist tatsächlich Einheit im Geist. Und das ist etwas, was man nicht machen kann. Das ist wichtig. Das ist nichts, was wir produzieren können. Und das ist nämlich auf der anderen Seite genau das, was in unserer Zeit ja passiert, auch vor dem Hintergrund dessen, in welche Richtung es gehen soll, ich sag mal Stichwort Welteinheitsregierung, auch Welteinheitsreligion, die wird ja auch gebraucht für eine Einheitsregierung, da will man natürlich alle irgendwie einfangen. Und wie könnte man das geschickter machen, als wenn man das Thema Einheit in die Mitte stellt und sagt, das ist doch so toll. Ja, nur es geht nicht um die Einheit des Heiligen Geistes. Im Epheserbrief Kapitel 4 steht, wir sollen die Einheit des Heiligen Geistes bewahren. Nicht machen, sondern bewahren. Die Einheit, die Gott geschenkt hat, die sollen wir bewahren. Wenn wir was machen würden, wäre es menschlich-religiöse Politik. Und das ist diese Politik, wo man Kompromisse eigentlich, wo man wie auf dem Bazar, beim Kuhhandel irgendwas aushandelt. Ja, Sprachenrede darfst du nicht machen, aber den Namen Jesus darfst du vielleicht einmal erwähnen oder so. Ne? Also ja, und das ist total die falsche Richtung. Deswegen das mit der Einheit, da bin ich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht habt ihr da auch noch was zu auf dem Herzen, Bernd, Karin, aber da bin ich so ein bisschen zurückhaltend, sage ich ganz ehrlich, denn ich weiß, dass es einen Ruf nach falscher Einheit gibt und das ist eine der größten Verführungen in der Endzeit. Deswegen bin ich da ein bisschen distanziert, was das angeht. Natürlich wollen wir Einheit in dem Sinne, dass möglichst viele Leiter, also da bin ich absolut dafür, möglichst viele Leiter, das war auch die Frage, wir wollen diese Einheit, dass möglichst viele Leiter erkennen, was richtig ist und auch dazu stehen. Denn ich glaube und ich weiß es mit einigermaßen großer Sicherheit, es gibt schon Pastoren, die wissen, was läuft, aber die haben sich aus welchen Gründen auch immer entschieden, die Klappe zu halten. Die gibt's auch. Das ist ja so eine Gemengelage. Es gibt die 150%ig Überzeugten, die davon, also wirklich, also alles, was da gelaufen ist, also man hätte es vielleicht noch ein bisschen härter machen sollen oder so, die so drauf sind. Aber dann gibt's natürlich auch die, die sich irgendwie nur durchlavieren wollen, ihren Posten behalten wollen. Dann gibt's die, die eigentlich sogar wissen, was gelaufen ist. Oder was läuft, sagen wir es mal so, denn ne, das ist ja definitiv noch nicht vorbei. So, das heißt, du hast so eine Gemengelage. Aber unabhängig davon, wo die jetzt herkommen oder was die jetzt denken, ist natürlich unser Wunsch, dass diese Erkenntnis kommt und dass sie umkehren. Nur wir müssen verstehen, das sind ja schon relativ verhärtete Fronten. Wenn man überlegt, wofür, also wir, die wir jetzt so denken, wie ich es dargestellt habe, wofür betet man bei dem jeweils, das habt ihr ja so auch ausgedrückt mit dem Lager, ne? Also die unterschiedlichen Einstellungen, wie betet man für die andere Seite, sag ich mal. Und wie beten die wiederum dann für uns? Ne? Die würden ja zum Beispiel beten, dass wir endlich mal aufhören sollten mit dem Quatsch und endlich mal schön der Regierung treu sein, alles abnicken, alles beklatschen und so. Und das würden wir ja niemals machen. Also nie im Leben würden wir auch nur auf die Idee kommen. Das heißt, wir haben uns positioniert und die haben sich positioniert und dazwischen ist ein riesengroßer Graben. Da ist ein riesengroßer Schützengraben, sag ich mal. Ja, und das kann man nicht wegdiskutieren, da kann man auch nicht so tun, als wäre nichts oder so. Das ist ja auch so ein Versuch, was jetzt die letzten Monate immer mal wieder gestartet worden ist. Ne? Man sollte das doch jetzt einfach mal liegen lassen, so nach dem Motto, als hätte überhaupt schon eine Aufarbeitung stattgefunden. Hat ja auch noch gar nicht, ne? Sondern alles unter den Teppich. So, das heißt, da haben wir jetzt erstmal diese Situation, die kann ich zumindest jetzt so nicht auflösen. Ich kann die nicht auflösen. Ich kann ja den anderen auch nicht vorschreiben, was sie denken oder machen sollen. Gott macht das ja auch nicht. Jeder hat seinen eigenen Weg, hat sich entschieden, den Weg zu gehen, muss natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Ne? Denn irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. was ein Mensch sät, das wird ein Mensch auch ernten. Jetzt ist nur die Einschätzung ein bisschen unterschiedlich, wer jetzt auf der richtigen Seite steht, sage ich mal. Ja, was ist jetzt zu tun? Also ich bin der Meinung, Gott hat gesagt, er wird eingreifen und er wird es auch zu dem perfekten Zeitpunkt tun. Ich glaube, Gott hat auch mal gesagt, in einem prophetischen Wort, wo ich wirklich auch ein Ja zu habe, Gott hat gesagt, ich habe den perfekten Zeitpunkt, um den Aufruhr in den Nationen zu beenden. Und ich kenne den Zeitpunkt nicht, ich bin aber davon überzeugt, dass es kommt. Das heißt, was muss ich jetzt in diesem Moment machen? Also ich glaube, was ich jetzt machen muss, ist erstmal Jesus nachfolgen jeden Tag. Lukas 9, Vers 23, jeden Tag aufs Neue folgen wir Jesus nach. Das ist erstmal Nummer 1. So, das heißt, ich entscheide für mich, ich will ein treuer Knecht sein. So wie Jesus sagt in Matthäus 25, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges bist du treu gewesen, siehe, ich setze dich über vieles. Das heißt, es geht erstmal um die Treue in unserem Herzen. Dass wir zu dem, was er uns gegeben hat, stehen, dass wir uns nicht verbiegen lassen, dass wir uns nicht in irgendeine komische Grauzone oder Kompromissecke drängen lassen und sagen, ah ja, wäre ja doch ganz nett, wenn man jetzt doch vielleicht wieder mitmachen würde. So, das ist schon mal der Punkt. Ich glaube aber, dass der Herr etwas tun wird, was wir ja gar nicht tun können, nämlich er überführt. Und ich habe ja gerade schon Römer 12 zitiert. Vielleicht können wir das mal, ihr könnt ja mal auf Schlachter einfach mal switchen und wir können ja vielleicht einfach mal Römer 12 ab Vers 17 lesen. Und das ist ja interessant, das ist genau vor Römer 13, direkt nach diesem Abschnitt kommt Römer 13. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Was denn? Ja. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Gehen wir mal weiter. Ist es möglich? So, hier, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. So, das heißt, im Umkehrschluss ist es nicht immer möglich. Okay? Wir müssen natürlich prüfen, unser Herz. Und ich glaube, der Heilige Geist kann einem das ziemlich gut auch aufschlüsseln, wo da jetzt Dinge vielleicht an uns liegen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Vielleicht kennst du das. Du wolltest dich mit jemandem versöhnen, aber der wollte partout nicht mit dir reden. Dann gilt diese Stelle für dich. Gib es ab, lass es los. Was willst du denn machen? Ja? Wenn es an euch liegt, das heißt, es gibt Situationen, da liegt es nicht an euch. Okay, das ist natürlich wichtig, das zu prüfen. Da ist jeder selber verantwortlich. Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Und das finde ich wichtig, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Da hat der Martin, ich glaube vor einem Jahr oder so mal eine Predigt drüber gehalten, begeistern, Doppelpunkt, die Rache Gottes. Denn auch damit, ich habe vorhin über kulturelle Prägungen gesprochen, damit verbinden Menschen in unserem Land oft was sehr Negatives, ja. Aber wir reden hier nicht vom Zorn von irgendeinem Menschen, von irgendeiner impulsiven Racheaktion, sondern wir reden hier von dem Zorn Gottes, der Dinge wieder richtig macht. Die Rache Gottes ist was Gutes, okay? Es geht hier um das Wirken Gottes. Wir sollen seinem Wirken Raum geben. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Halleluja dazu. Vers 20. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Halleluja. Das ist nach meinem Verständnis etwas, feurige Kohlen, ist jetzt meine Auslegung, auf dem Haupt, klingt für mich nach Gewissen. Ne? Das heißt, du gehst weiter, du bist jetzt nicht bitter gegen irgendwen, das ist wichtig, ne? So viel an euch liegt, das wäre was an uns liegt. Hebräer 12 sagt ja, wir sollen keine Wurzel der Bitterkeit in uns aufkommen lassen und überhaupt nicht in der Versammlung. So, wenn wir das aber tun und wir laufen weiter, wir sind natürlich in dem, dass wir verteidigen, was wir für die Wahrheit halten, sind wir klar. Aber wir sind jetzt nicht bitter gegen irgendwen, sondern wir freuen uns über jeden, der dann umkehrt und sagt, hey, tut mir leid, wir haben das falsch gesehen. Halleluja, dann feiern wir, so wie der Herr ja auch feiert, wenn einer umkehrt. Das heißt, ich glaube, feurige Kohlen auf dem Haupt ist ein Gewissen, das unruhig wird. Das ist jetzt einfach mein Verständnis. Okay, wenn du ein anderes hast, ist auch okay, aber so ist mein Verständnis. Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und wisst ihr, was danach kommt? Jede Seele unterwerfe sich und so weiter, wo wir heute nachgedacht haben. Das ist genau der, der davor steht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. So, das heißt, ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist weitergehen. Wir müssen weitergehen. Und deswegen finde ich das ja so problematisch, dass viele jetzt so sich in so eine Kompromisshaltung zurückdrängen lassen und ach komm, wir gehen mal wieder in die Gemeinde, ist ja, reden wir einfach nicht drüber, lassen wir es mal, ah okay, die sagen ja auch nichts und hier, die sind auch irgendwie froh, dass es jetzt hinter uns liegt. Aber der Teppich, ne, solche Hügel, so viele ungelöste Probleme. Deswegen, wir müssen weitergehen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der an unserer Seite ist. Natürlich ist es schön, wir Menschen sind ja, es ist tief in uns angelegt. Wir wollen die Gemeinschaft, wir wollen natürlich gerne von der großen Gemeinschaft akzeptiert sein, in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf, wo auch immer. Aber wenn es auf Kosten der Wahrheit geht, dürfen wir das nicht machen. Natürlich, keiner wünscht sich das. Keiner wünscht sich dann, aus der Gemeinde rauszufliegen, weil man einfach gesagt hat, nee, dazu stehe ich, das mache ich nicht mit. Das wünscht sich keiner. Und trotzdem müssen wir sagen, es gibt Situationen, da müssen wir es einfach in Kauf nehmen. Das heißt, wir müssen weitergehen. Wir müssen weitermachen. Und ich habe das vorher schon gesagt, aber man kann auch dankbar sein, dass es überhaupt so Gemeinden wie hier gibt. Könnt mir gerne, wenn ihr noch welche kennt, welche sagen, ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele. Es gibt viele Gemeinden in Deutschland, aber ich kenne nicht so viele, die so durch die Zeit gegangen sind wie hier. Deswegen auch das ist etwas, wo man wirklich dankbar für sein kann. Wow, Halleluja, danke Herr, dass es Gemeinden gibt, dass es Leiter gibt, die überhaupt erkannt haben, was so mit dem Weltsystem los ist, wie das überhaupt funktioniert, die zum Beispiel erkannt haben, dass nicht Politiker diejenigen sind, die Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Diese ganze Geschichte, wo du dir bei anderen Pastoren, ja, wenn du denen das erzählst, dann, ihr wisst schon, was ich meine, ne, was dann passiert. So, das heißt, erstmal sind wir dankbar für alles, was wir haben. Und das ändert natürlich nichts an dem, und es kann natürlich auch sein, dass du da schmerzlichen Verlust erlebt hast. Wir kennen das definitiv, habe ich ja gesagt, Freundeskreis zum Beispiel und Gemeinde, war jetzt kein großes Vergnügen so durch diese Zeit zu gehen und dann überall Ablehnung zu erfahren. Wichtig ist nur, dass wir wissen, wie wir geistlich damit umgehen. Und das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, dass wir diese Dinge dann eben abgeben und dass wir sagen, Gott, Jesus, du bist der gerechte Richter. Herr, du siehst die ganze Situation. Ich lege das komplett in deine Hände und ich lasse es los. Und vielleicht spricht er direkt in dem Moment zu dir und ich werde dir Recht schaffen. So, das heißt, wenn er dir das sagt, wenn du wirklich die tiefe Überzeugung hast, das ist die Wahrheit, er hat gesagt, ja, ich bin der gerechte Richter, das hast du genau richtig gesagt, und ich werde dir Recht schaffen, was musst du dann machen? Du musst im Prinzip nur noch auf den Gerichtstermin warten. Ne? Denn die Zeit ist gekommen, wo das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Klammer auf, in Deutschland, Klammer zu. Okay, so, das heißt, wir warten jetzt im Prinzip auf den Gerichtstermin. Und schau mal, wenn du, ich sag mal, vor einem nicht, ne, in der Überlegung, wenn du vor einem nicht korrupten Gericht bist und du weißt, du hast Recht und du weißt, die Beweise sind eindeutig, dann kannst du dich doch auf den Gerichtstermin freuen, weil du weißt, dann wird öffentlich anerkannt, ja, das war richtig, dem ist Unrecht widerfahren und das wird jetzt so und so wiederhergestellt. So, und wir wissen, dass Gott der absolut gerechte Richter ist. Und an ihm ist kein Falsch. Das heißt, es ist nicht so wie bei einem weltlichen Gericht, wo die Gefahr besteht, dass das auch irgendwie in eine Mauschelei gehen könnte oder so. Nein, Gott hat gesagt, ich werde richten. Mein ist die Rache, ich will vergelten. Und das ist keine Drohung in dem Sinne, das wird oft falsch verstanden. Das heißt, Gott wird eingreifen. Gott wird die Dinge wieder in Ordnung bringen. So, das heißt, wir haben immer noch diesen Graben und es war die Frage, was ist mit der Einheit, was ist mit denen, die das anders sehen? Ich denke mal, ihr habt oft erlebt, Diskussionen sind da relativ fruchtlos. Das ist so, wie wenn man bei Unbekehrten, die sich nicht bekehren wollen, mit denen diskutieren will. Das ist wie wenn man vor eine Wand redet. Diese selbe Wand haben wir erlebt bei dem Thema. Es ist, und daran mache ich fest, sind geistliche Zusammenhänge. Wir haben wirklich vor eine Wand und irgendwann haben wir einfach hergefragt, was sollen wir denn machen? Sollen wir denn jetzt irgendwie noch hier, da Studien zukommen lassen oder hier? Weiß ich auch nicht, ne? Aber der hat gesagt, nein, lass es los. Ihr könnt das jetzt gerade nicht machen. Und das war für mich sehr wertvoll, weil es ist natürlich nicht schön, wenn man sieht, dass Freunde und Bekannte alle in diese Richtung rennen. Und ich weiß, dass diese Richtung die falsche ist, dass sie selber sich Schaden zufügen. Aber ich meine, das ist ja auch so ähnlich. Manche Eltern haben damit zu kämpfen, dass ihre Kinder irgendwie, keine Ahnung, in so eine Drogenszene abgerutscht sind oder so. Was müssen die Eltern dann machen? Ne, das Kind nicht hören will, können ja nicht irgendwie mit dem diskutieren oder dem irgendwelche Statistiken zeigen, dass Drogen nicht gut sind oder so. Das wird ihn dann nicht überzeugen. Sondern sie müssen weitergehen, natürlich dranbleiben, natürlich im Gebet bleiben, natürlich schauen, ne, wie in dem Gleichnis des Verlorenen, schauen, kehrt er um, kommt er zurück, ist eine Tür auf, können wir was machen? Immer da, wenn er kommt, da sein und nicht sagen, ach, jetzt kommst du also. Ja, sondern wir sollen wie in Lukas 15 den Vater repräsentieren, den himmlischen Vater, und der ist ihm ja sogar entgegengelaufen, hat ihn abgeknutscht, obwohl er nach Schwein stank, der verlorene Sohn. Ne? Also den himmlischen Vater sollen wir so repräsentieren, wie Jesus ihn uns in dem Gleichnis vor Augen malt. So, das heißt also, wir können an der Situation jetzt gerade nichts ändern. Gleichzeitig, ich bin davon überzeugt, es wird nicht so bleiben. Es ist nach meinem Empfinden eine Zwischenzeit. Es sind Entscheidungen getroffen worden, die Fronten sind verhärtet, viele wollen da überhaupt nichts mehr von wissen, Klammer auf, wollten noch nie was davon wissen, Klammer zu. Ja? Aufarbeitung hat null, nicht die Bohne stattgefunden. Ja? Sind Menschen schwer traumatisiert worden in den Gemeinden, geistlich teilweise misshandelt worden, genötigt worden, sich Dingen zu unterziehen, denen sich niemals unterziehen wollen. Also viel, also dramatisch große Schuld, ein Riesenberg Schuld, und den will man jetzt einfach ignorieren. Also es sind die dramatischsten Entgleisungen nach meiner Auffassung seit Jahrzehnten passiert und es wird einfach ignoriert. So, gegen diese Ignoranz kommst du ja mit menschlichen Mitteln nicht an, sondern es braucht das Wirken Gottes. Und das ist die gute Botschaft. Gott hat gesagt, mein Wirken kommt. Und ich habe es gestern ja kurz angedeutet. Damals war ich tatsächlich noch in der Gemeinde. Das war am 14. August 2020. Früh am Morgen. Und da hatte ich eben diese Vision, wie ein sehr großer Engel, so 2/3 von der Fläche von Deutschland, so eine riesige Kugel aus gleißendem Licht in der Hand hält, so groß bei diesen Größenverhältnissen wie so ein Wasserball. Und dann so wie beim Fußball dieser Einwurf, nur halt nach unten, so diese Bewegung macht. Ne, so diese Kugel so runterschleudert. Gleißendes Licht, und das ging dann schnell. Das war, die ganze Fläche von Deutschland war eingehüllt in dieses Licht. Ne? Kugel ist so ziemlich in die Mitte gefallen, dann ging es ins ganze Land. In Berlin war noch so eine Mulde, da ist besonders viel Licht reingeflossen. Finde ich sehr verheißungsvoll, Halleluja. Ja, ja, aber vielleicht auch an anderen Orten, ne? Rolf sagte gerade, das braucht es auch in Berlin, aber vielleicht auch an anderen Orten. Aber auf jeden Fall hat der Herr mir dann gesagt, dieses Licht steht für das, was ich in Lukas 12, Vers 2 bis 3 gesagt habe, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Nichts, es wird alles offenbar werden. Das heißt, dieses Licht steht für Aufdeckung. Und das ist nichts, was wir machen, das ist nichts, was man jetzt mit einer Petition erreichen kann oder keine Ahnung, oder einem Gerichtsprozess, sondern das wird der Herr souverän machen. Ich glaube, es wird auf eine Weise geschehen, dass wir sehen können, das kann nur Gott gewesen sein. So, das heißt, ja, vermutlich euch ist vermutlich dann auch in gewisser Weise Unrecht widerfahren, das kann sehr unterschiedlich ausgesehen haben, aber ja, manche Menschen haben ihren Job verloren, manche sind rausgemobbt worden, was auch immer. Möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber es ist sehr viel Unrecht, und es sind ja diejenigen, die mitgemacht haben, die sozusagen die Profiteure sind. Und die jetzt sozusagen, was? Nein, ich meinte jetzt, ich meinte jetzt nicht die, die sich, ich meinte diejenigen, die sich dran bereichert haben. Also die ein Geschäft draus gemacht haben, aber natürlich, ich weiß, was du meinst, die mitgemacht haben, die sind bemitleidenswert, definitiv. Natürlich sind aber auch die sich bereichert haben, bemitleidenswert, weil letztlich, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, letztlich, ich will mit denen nicht tauschen. Ganz ehrlich, ne? Also, das ist der Punkt. Nur jetzt gerade die Momentaufnahme wäre ja, aus weltlicher Sicht wäre die Momentaufnahme, die, die Böses tun, kommen damit davon. Und das ist sogar das, was Menschen glauben. Ne? So nach dem Motto, solange einen keiner erwischt. Aber weißt du was, vor Gott ist doch alles offenbar. Alles. Und Gott hat gesagt, er wird alles offenbar machen. Jede Absprache im Hinterzimmer, übrigens auch jede Absprache im Hinterzimmer von Gemeinden, wird aufgedeckt. Und ihr Lieben, das wird für viele schockierend sein, was da aufgedeckt wird. Das wird wirklich, also wir sind ja gerade mal hier so schön unter uns. Also ich glaube, dass tatsächlich in einigen Kreisen, die sich Kirche oder Gemeinde nennen, dass da purer Satanismus herrscht. Wenn ich mal so ganz offen hier bin. Und das wird viele schockieren, weil sie es nicht für möglich halten. Dass sowas in den Gemeinden, das hätten wir ja nie gedacht. Schon mal gehört vielleicht den Spruch. Ja. Dann sollte man sich Weisheit und Erkenntnis schenken lassen. Denn der Herr hat immer wieder gesagt, in den Kirchen und Gemeinden wird die Bosheit aufgedeckt. So, das heißt, ich glaube, wir gehen auf diese Zeit zu. Und wie lange die geht, keine Ahnung. Ich habe ja gehofft, das wird sich 2020 noch erledigen damals. Aber das war so meine, ne, man hört was, man sieht was im Geist, aber dann muss man aufpassen, dass man nicht seelisch damit umgeht und so. Das ist ja immer die Herausforderung, auch bei Auslegung von Dingen, die man vielleicht ganz präzise gesehen hat, aber dann ist ja die Frage, was die Anwendung. So. Das heißt, dieses Thema mit der Einheit und natürlich ist der Wunsch da, das höre ich, habe ich auch rausgehört aus euren Fragen, dass das Ganze sich doch mal wieder zusammenfügen lässt. Aber ich glaube, das müssen wir wirklich an den Herrn abgeben. Das können wir können jetzt nicht eine Initiative starten, in dem Sinne, jetzt setzen wir uns mal alle an den Tisch und diskutieren das aus oder so. Dafür ist zu viel passiert, dafür sind die Fronten viel zu sehr verhärtet. Das heißt, wir gehen weiter, wir wissen, dass der Moment kommt und ich bin überzeugt davon, der Herr wird Menschen erheben zu seiner Zeit. Demütigt euch unter dem mächtigen Hand Gottes, dann wird er euch erheben zu seiner Zeit. Das heißt, das, was jetzt gerade Momentaufnahme, Stand der Dinge ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass du mit ganzer Überzeugung sagen kannst, dass dein Herz dem Herrn gegenüber treu ist. Das ist eigentlich alles, worauf es jetzt ankommt. Der Herr sieht das. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht, was im Herzen ist. Und das sieht er bei jedem. Das sieht er bei denen, die aus Gewinnsucht die Herde nicht hüten. Und das sieht er bei denen, die treu sind und die dafür vielleicht Nachteile in Kauf nehmen mussten, die vielleicht einfach, ja, wie beim Gleichnis von den Weinreben, die ein bisschen zurechtgestutzt worden sind, sage ich mal. Ne? Aber das ist alles egal in dem Moment, wo der Herr kommt, wo sein Licht kommt, wo seine Wahrheit kommt, wo seine Klarheit kommt. Und das, was wir jetzt auch durchleben, das wird dann in dem Sinne auch vergessen sein für diejenigen, die Unrecht gelitten haben, weil Gott es wiederherstellen. Es gibt kein, also nach meinem Empfinden, es gibt kein besseres Gefühl, als wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, so, den erhebe ich jetzt zu seiner Zeit, der hat Recht gehandelt und bei dem entblöße ich die Schuld und Sünde, mit der er sich eins gemacht hat. So, das heißt, alles, was wir jetzt tun müssen, wenn wir auf diesen Gerichtstermin zugehen, ist, sauber mit dem Herrn unterwegs zu sein. Das mag jetzt vielleicht nicht für jeden so zufriedenstellend sein, weil die Situation ja noch nicht gelöst ist, aber das ist meine feste Überzeugung, dass wir so mit der Situation umgehen müssen. Es war ja auch die Frage, wie mit anderen Christen sprechen? Das war ja auch die Frage. Und ich kann nur für mich sagen, dass der Herr uns ganz oft gesagt hat, du kannst jetzt gerade nicht sprechen, du musst es abgeben. Und ich bin jemand, der gerne spricht, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und ich würde die auch gerne, würde gerne mein Wissen mit denen teilen. Aber sie wollen ja nicht. Was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern. Segnen, genau. Segnen, abgeben, loslassen. So wie wir es in Römer 12 gelesen haben. Jesus, ich übergebe das komplett dir. Du bist der gerechte Richter. Und dann hört mal, was er sagt. Vielleicht sagt er dir ja, ich werde dir Recht schaffen. Halleluja.